Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalter Gottes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Zurückgeben. Wir wissen, dass Gott ein selbstloser Gott ist, der nichts gemacht hat, was nicht seinem Ebenbild entspricht, nämlich, dass es zu einem Dienst da ist. Gott ist nicht für sich selbst da, so hat er auch nichts gemacht, dass es für sich selbst da ist, auch nicht den Menschen. Alles wurde dem Gesamtwohl unterstellt. Alles sollte in einem Kreislauf wunderbar funktionieren. Und der Mensch wurde gemacht, dass er der Beginn des Kreislaufs ist für unsere Erde. Er sollte die Versorgung aller Tiere, aller Lebewesen, Pflanzen und die ganze Frucht, die daraus entstünde, wieder Gott weihen. Das war das erhabene Ziel seiner Schöpfung. Er betrog sich selbst, indem er dachte, er könnte Gott werden, er könnte selbst die Steuerung übernehmen oder die Quelle werden für diese Erde. Und dadurch trennte er sich von Gott und zog damit sich und die Erde in den Tod hinein. Leben ist nicht mehr möglich. Er wurde ein Sklave Satans. Aber da der Irrtum des Herzens so groß ist, erkennt der Mensch nicht, dass er ein Sklave ist. Er spricht heute wie fast noch nie zuvor von seinem freien Willen, von seinen freien Entscheidungen und sieht nicht, dass er nicht das tut, was er will, sondern das tut, was andere ihm befehlen. Und das Ergebnis ist nichts anderes als der Tod. Wir haben in diesen letzten 3 Jahren sehen können, wie der Mensch ein Sklave ist der anderen, wie er um seines Wohlstands willen oder um seine Reise willen oder was auch immer Dinge tun muss, die ihn nicht frei machen, sondern gefangen nehmen. Aber es wird so verkauft, wie wenn es ihn frei machen würde. Er wird ein Sklave und nicht, dass er wird, er beweist dadurch, was er tut, dass er ein Sklave ist. Und ein Sklave kann nur für den Tod arbeiten, für das, was vergänglich ist. So, wir wären Sklaven geblieben, hätte Gott nicht in seinem Sohn den Menschen seine Göttlichkeit angeheftet, in dem Wesen Gottes addiert und damit übernommen diese furchtbare Nabelschnur, dieses furchtbare Irrtum, ich bin Gott, und hat ihn in sich kaputt gemacht, sodass wir, jeder von uns, frei werden kann von der Knechtschaft, in die wir hineingeboren werden. Wir können wieder Menschen werden, die verbunden sind mit Gott, und das Leben unseres und auch der Erde ist wieder möglich. Deshalb gibt uns Gott diese große Gnade, dieses Angebot, seine Kinder zu werden, Menschen gezeugt von ihm. Das kann jeder nur durch den Glauben erreichen, und damit kann er wieder in ein Bundesverhältnis zwischen Kind und Vater kommen, wo er dann handeln kann als freies Wesen und nicht mehr fremdbestimmt ist durch die anderen. Wir haben die Betrachtung heute zurückgeben oder die Staffel weiterreichen. Die Idee des Zurückgebens ist ja vielleicht sehr verbreitet in im Denken des Menschen, aber letztendlich denke ich nicht, dass wir etwas zurückgeben können, sondern dass wir nur etwas weiterreichen. Das Erbgesetz in der Bibel zeigt ja auch, dass man bewahren soll das Gut, das man dann den Kindern weitergibt. Und das sollte ja ein Bild sein, auch für das Erbe, das Gott für uns in Christus gemacht hat, welches wir durch den Glauben annehmen. So, wenn die Jahre viel geworden sind, und manchmal denke ich, ich bin immer noch 17 Jahre alt, aber auch bei mir zeigen sich Äußerlichkeiten, die beweisen, dass ich doch nicht 17 Jahre alt bin, obwohl mein Geist immer noch denkt, er ist 17. Und ich schaue auch in den Spiegel und sehe, obwohl ich noch nicht in hohem Alter bin, aber wenn man so auf die 60 zugeht, dann muss man schon ein bisschen nachdenken, was hat man denn im Leben erreicht? So, womit beschäftigt man sich, wenn man älter wird? Und da ich durch Gottes Gnade viele Erfahrung gesammelt habe mit den Patienten, die älter werden, so sieht man, dass jeder sich beschäftigt mit der Zukunft. Er will etwas erreichen. Und ich hatte eine Patientin, die gesagt hat, sie haben sich so gefreut, dass sie endlich in Rente kommen können, damit sie dann endlich mal leben und auf Reisen gehen können und das, was sie sich so angesammelt haben, als Rücklage auch dann nutzen können, um sich das Leben schön zu machen. Und kurz nach der Rente wird ihr Mann krank und wird pflegebedürftig. Und jetzt pflegt sie ihn schon 20 Jahre und sagt, aus unserem Traum, unser Alter zu genießen, ist nichts geworden. Wir haben alles Geld, was wir gespart haben, auf die Pflege ausgegeben. Nun kann man auf der einen Seite sagen, es ist ja gut, dass wir es hatten. Andererseits war es richtig. Soll man erst im Alter leben? Soll man dann es genießen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, je aufzuhören zu arbeiten. Weil Arbeit ist ja das, was mich erhält, was meinen Geist erregt, was ihn ankurbelt, dass man nachdenkt, dass man vorwärts kommt. Altern oder müßig sein, das heißt, endlich mal zur Ruhe kommen. Ja, es gibt auch Zeiten der Ruhe, aber auch wenn wir älter werden, sollten wir uns nicht damit beschäftigen, mit uns selbst. Was werde ich tun? Werde ich dann reisen? Werde ich, was will ich dann genießen? Es kommt meistens nicht so, wie man sich das ausgedacht hat und wie man es gern möchte, dass es kommt. Deshalb wäre es doch schön, wenn man eine Perspektive hat, wenn man zurückblickt. Was sehe ich, wenn ich auf meine 59 Jahre zurückblicke? Bin ich glücklich darüber? Ist es mein Leben, das ich anschaue? Oder ist es das Leben meines Heilandes? Habe ich in seinem Leben gelebt? Oder muss ich schauen, dass etwas dort nicht stimmt? Und wie schaue ich nach vorne? Was sehe ich denn? Welche Perspektive habe ich? Und da gefällt mir die Perspektive des Apostels Paulus. Er sagt in 2. Timotheus 4, 6 bis 8, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Er war noch nicht sehr alt, aber er war verurteilt worden zum Tode. Und da er ja Römer war, konnte er nicht gekreuzigt werden, wie die meisten Christen damals getötet als Martyrer starben, sondern er hatte das Vorrecht, unter der Guillotine zu landen. Und er wusste es, dass seine Zeit gekommen ist. Und jetzt ist es so wichtig, wenn man weiß, dass die Stunde nahe ist, wie denke ich? Welches ist meine Perspektive in der Stunde, wo ich sozusagen die Staffel abgeben soll, wo ich das, was ich getan habe, beenden soll? Und hier sagt er, er blickt zurück. Und ich finde es schön, wie er zurückblickt, indem er sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Er schaut nach zurück und sagt, ich habe mich festgehalten. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Er hat mit der Vergangenheit null Probleme. Da ist nichts in der Vergangenheit, das ihn belastet. Ganz im Gegenteil. Er schaut zurück und sagt, wow. Er hat das auch in 1. Korinther 15 mal gesagt, ich habe, vielleicht lesen wir das, Vers 10, weil aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. So, wer hat denn den Kampf gekämpft? Was nennt er hier Gnade? Die Gnade hat es gemacht. Ja, das Einzige, was wir durch die Gnade haben, ist das Leben Jesu, weil wir können es nicht durch ein Gesetz erlangen. Es gibt keine Gesetzmäßigkeit für die Gnade, weil sie ist etwas, was über dem Gesetz steht. Die Gnade kann man nur empfangen, nur aufnehmen durch den Glauben. Man kann sie nicht ererben durch irgendeine Gesetzmäßigkeit. Sie ist die Gabe Gottes, die nicht verdiente, die, ja, das ist das Außergewöhnlichste, was Gott tun konnte für den Menschen, seine Gnade. Und er hat gesagt, diese Gnade hat, aber sie war nicht arbeitslos in mir, sondern sie hat gewirkt. Er hat das neue Leben Jesu angewandt. Jetzt ist es wichtig, hat er jetzt von der Gnade besessen oder hat er die Gnade genutzt? Weil es gibt Tendenzen und nicht nur kleine, wo die Gläubigen denken, sie müssen Jesus sagen, tu du das Werk in mir. Weil sie nicht verstehen, dass Gott uns nicht gemacht hat, dass er die Arbeit an meiner Stelle tut. Er hat mich ja zu einem Zweck gemacht. Er ist aber derjenige, der mir die Mittel zur Verfügung stellt. Ich benutze sie. Und das Mittel, was uns wieder fähig macht zu arbeiten, ist das neue Leben Jesu, ist die Gnade, die Paulus hier spricht. Und diese Gnade, wenn ich sie aufnehme, wenn ich mit Gott zusammenarbeite im neuen Leben, dann habe ich eine hundertprozentige Perspektive, rückwärts zu sagen, ich habe gearbeitet. Und die Arbeit war gut. Ich habe nicht für mich gearbeitet, sondern ich bin das, was ich bin, durch die Gnade. Man könnte hier sagen, wenn man nur den Timotheus-Text sieht, Paulus ist voller Stolz. Er schaut zurück und er sagt, ich habe alles richtig getan. Ja, das tut er. Und ich finde es fantastisch, dass man zurückblicken kann und nicht ein Gefühl oder ein Gedanke, der natürlich ein schlechtes Gefühl macht, des Gewissens, dass man sich Probleme macht. Nein, man schaut zurück und sagt, durch die Gnade bin ich, was ich bin. Und ich habe gearbeitet. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. War er stolz, als er das sagt? Deshalb wendet er das an, damit man nicht auf die Idee kommt, er ist jetzt voller Selbst, sondern die Gnade, die mit mir ist, hat es getan. Weil was können wir aus uns selbst tun? Wir können nichts tun, aber mit Christus können wir alles tun. Und hier ist es so wichtig, dass wir nicht in die Extremen kommen. Auf der einen Seite sagt der Mensch, ja, ich kann ja nichts tun. Doch, du kannst was tun. Du hast nur keine Mittel, um es zu tun. Wir können Gott nicht dienen ohne die Gnade. Wie wollen wir das tun? So, Gott ist immer zuständig für die Mittel. Und ich bin immer zuständig, um sie anzuwenden. Und um das noch einmal deutlich zu machen, dass ich die Dinge anwende, nicht Gott wendet sie an. Ich arbeite, ich kämpfe den guten Kampf. Ich arbeite, aber womit? Das ist ja der Schlüssel. Und in Epheser 2, Vers 10 sagt Paulus ganz deutlich, und vielleicht lese ich auch 8 und 9, dass man den Zusammenhang sieht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühmen, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Also wir wurden nicht gemacht, um müßig zu sein. Wir wurden auch nicht gemacht für den Urlaub. Wir wurden auch nicht gemacht für die Rente. Das sind alles menschliche Erfindungen. Ja, wir müssen eines Tages die Staffel abgeben. Aber wir arbeiten bis zum letzten Tag, wenn es geht. Und sind dann glücklich, so wie der Paulus, dass wir dieses Vorrecht hatten, zu arbeiten. Und jetzt kommt der Satz, den wir verstehen müssen. Zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat. Das heißt, er hat uns vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, die Werke sind schon da. Das Mittel, womit ich arbeiten soll, ist vorhanden. Ich habe nur nicht das Mittel in mir. Aber das Mittel arbeitet nicht. So, das Mittel wird benutzt. Wir benutzen das Geld. Wir benutzen die Dinge, die uns Gott zur Verfügung stellt, um etwas zu tun. Aber nicht für uns. Und es sind auch nicht unsere Mittel. Deshalb lasst uns das verstehen. Gott ist immer zuständig für die Mittel. Deshalb arbeite ich nicht für Mittel. Ich warte, dass Gott mir die Mittel zur Verfügung stellt. Gibt er mir Geld, dann kann ich arbeiten. Aber nicht, dass ich für Geld arbeite. Ich möchte für kein Mittel arbeiten, sondern das Mittel nutze ich nur. Ich kann es anwenden, aber es ist Gottes Mittel und ich werde Rechenschaft abgeben müssen für das, was ich tue, mit dem, was er mir gibt. Und ist es nicht schön, am Abend des Lebens oder wann auch immer wir in eine Situation kommen, dass man zurückblickt und sagt, in meiner Vergangenheit ist alles gut. Ich habe alle Dinge erledigt. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Das ist doch so schön. Und ich bin dankbar, wenn ich so meine letzten 20 Jahre anschaue, seitdem ich Gott bekehrt hat, aber auch die Jahre davor, wie er die Werke vorbereitet hat, in denen ich wandeln konnte. Und kann ich mich auf mich stützen, was ich getan habe? Nein. Der gute Kampf ist, dass ich von ihm genommen habe und es angewendet habe. Und wenn ich zurückblicke und sehe, dass wie die Gnade Gottes mit mir war, wie sie mir geholfen hat, dann kann ich auch vorwärts blicken in der Stunde des Abschieds, in der Stunde, wo man aufgibt das, was man verwaltet hat. Nämlich, man gibt den Posten weiter an die Kommen. Und so sagt Paulus, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Es gibt nichts, was in seinem Leben mehr falsch ist, weil er hat ja das Leben Jesu. Und er schaut nach vorne und er sagt, die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das ist der Blick nach hinten. Alles ist klar. Mein Leben ist in ihm geborgen. Ganz egal, wie wir jetzt zurückschauen, wenn ich auf mich schaue, sehe ich nichts Gutes. Wenn ich aber das Leben Jesu betrachte, wie er für mich gelebt hat und wie ich in diesen Kampf des Glaubens eingestiegen bin, dann gibt es da hinten mir nichts, was ich bereuen muss. Da gibt es nichts, wo ich sagen muss, okay, das hätte ich anders machen können, weil aus allen Fehlern haben wir gelernt und haben aus den Niederlagen Siege gemacht. Das ist der Kampf des Glaubens. Deshalb können wir nach vorne schauen. Nicht in Überheblichkeit oder mit einer falschen Sicherheit. Da er ja vor dem Tod stand, konnte er nach vorne schauen und sagen, die Krone der Gerechtigkeit. Das ist das, dass wir ein gerechtes Leben haben. Dass wir allein durch den Glauben anwenden können. Und das ist das Leben Jesu. So, wir schauen ein bisschen auf die Männer in der Bibel oder das Gleichnis, was uns in der Lektion gegeben wird, von dem Mann, der gesammelt hatte und sagt in Lukas 12, Vers 16 bis 21 ist der Abschnitt, ich lese nur ab Vers 18. Und der Mann sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will drein sammeln, alles, was mir gewachsen ist und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Das ist das, was dieser Mann, der so einen Erfolg hatte, Gott hat ihm großen Segen gegeben. Und jetzt denkt er nicht, was er damit tut, um des Allgemeinwohls willen, dessen, weshalb er geschaffen wurde, sondern er denkt einfach nur an sich. Und Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wes wird sein, das du bereitet hast? Also geht es, wer sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. So, er hatte also einen irdischen Schatz. Er hat für sich gesammelt. Ist Gott gegen das Sammeln? Nein, wir sollen sammeln. Deshalb dieser Vergleich zwischen Apostel Paulus und diesem Mann aus dem Gleichnis, der um sich selbst sich gedreht hat, der nicht sagt, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sondern der auf sich selbst schaut und sagt, ich habe das geschaffen. Und er erkennt nicht, dass seine Seele von ihm gefordert wird. Ob es in der Nacht ist oder spätest, ist egal. Man hat sein Leben vertan, indem man einen irdischen Schatz sammelte, indem man es für sich haben wollte und nicht reich ist in Gott. So, wir müssen nach Reichtum streben. Ich hoffe, dass wir das in dieser Betrachtungsserie gelernt haben. Gott hat uns gemacht, dass wir nach Reichtum streben, nach Wohlstand. Er ist ja ein reicher Gott. Er hat alles. Alles ist sein. So hätte er uns schaffen sollen, dass wir nicht auch reich sind. Es ist nur die Frage, worin bin ich reich? Und wir könnten auch in Gütern reich sein, wenn es nicht unsere wären, wenn wir sie nicht als Besitz sehen würden, sondern als Mittel, das wir nutzen sollen, um unser Zweck zu erfüllen. So, Gott gibt uns die Mittel zur Verfügung. Sie sind reich. In seiner Schatzkammer ist alles, was sich der Geist des Menschen je vorstellen könnte, was ihn befriedigt. Aber er hat dann die Befriedigung, wenn es weitergibt, wenn es umsetzt. Dann entsteht der Schatz, weil er tut nichts für sich selbst. Während der andere, der im Irrtum seines Herzens lebt, der die Gnade nicht angenommen hat, sondern bleibt so, wie er geboren ist, derjenige, der erkennt nicht seinen Zustand, dass er von Menschen und Satan abhängig ist, er denkt, er gibt aus seinem großen Sache, aber er gibt auch nur, damit er bekommt. Nun, der Mann hat investiert und jetzt hat sich's gelohnt. Und anstelle, dass er sagt, okay, wie soll ich das jetzt verwalten in Gottes Sinne, verwalte er es allein für sich selbst. So, es ist nichts Falsches am Reichtum. Es ist nur das Falsche. Für wen nutze ich es? Wo sehe ich meinen Schatz? Sehe ich ihn darin, dass ich in Gott reich bin, indem ich das Mittel Gottes in seinem Sinne benutze? Oder bin ich reich, dass ich dann bekomme? Ja, Paulus hat gearbeitet und er wusste, dass der Lohn der Arbeit, ja, ist die Krone der Gerechtigkeit. Aber die erreichst du nur, wenn du selbstlos bist. Gott hat das so gemacht, dass wenn wir andere lieben, es unserem Körper, das heißt uns, gut geht. Das höchste Gefühl, die höchste Emotion, die der Mensch haben kann, kommt aus seinem liebevollen Gedanken seinem Nächsten gegenüber. So hat das Gott perfekt gemacht. Aber jetzt, wenn ich im Irrtum meines Herzens erwarte zu bekommen und bekomme es nicht, dann bin ich geliefert, dann gehe ich unter. Und dann kann man mir auch den Schatz nehmen. Konnte man Paulus den Schatz nehmen, für den er gearbeitet hat? Nein, weil er hat ja den guten Kampf gekämpft. Kann man uns die Gnade nehmen, durch die wir gelebt haben, wofür wir alles getan haben? Das, was wir tun, kann uns niemand nehmen. Deshalb, er hat Frucht für Gott gebracht. Frucht für Gott zu bringen, Das ist die Krone der Gerechtigkeit. Wir haben nicht für uns gearbeitet. Und wir wollen nicht zurückblicken und sagen, das habe ich erreicht in meinem Leben. Und das ist das Ergebnis meines Fleißes. Nein, wir wollen in der klaren Haltung sein. Wenn wir Erfolg hatten, dann war das, weil wir die Gnade angewandt haben und sie hat uns das gebracht. Während der andere, der arbeitet sein Leben lang, um etwas zu haben und jemand zu sein, das alles wird man sagen, wenn jemand das hat, du Narr. Was bleibst du, wenn deine Seele gefordert wird? Wo ist denn dein Schatz? Wo ist die Frucht? Weil sie ist vergänglich. So, wir haben alle gehört, dass wir in einer Not sind, dass wir Dinge besitzergreifend sind. Alles gehört zu mir. Und wir haben diesen Grundsatz schon in diesen Vorträgen gesehen, aber ich möchte, dass wir alle klar werden. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern noch dazu, sein Eigenleben, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann kann man dieses natürlich sehr falsch verstehen, wenn man denkt, ich soll sie hassen. Nein, ich soll auch nicht mein Leben hassen. Ich soll nur hassen, mich darauf zu verlassen. Das ist der Kontext, das ist das, was wir verstehen müssen vom Geist des Menschen, weil der verlässt sich auf die Mitmenschen und das ist Sünd. Deshalb muss ich es hassen, mich auf den anderen oder auf mein eigenes Leben zu verlassen. Ich brauche das Kreuz, damit ich das alles wegtue und zu der Erkenntnis komme. Also muss auch ein jeglich unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wir sind da. Wir wollen dessen bewusst sein, dass nichts uns gehört. Weil das geht es darum, nicht, dass wir nichts haben sollen. Wir sollen selbstlos sein. Das ist das Ergebnis der Erlösung. Aber wenn ich jetzt ein Kind des Vaters bin, dann sagt er, alles, was mein ist, ist doch dein. Bin ich dann ein armes Wesen oder ein reiches, wenn ich das Kind meines Vaters bin? Fehlt es mir dann an irgendetwas? Weil der Vater teilt alles. Alles, was mein ist, ist doch dein. Und wenn wir das verstünden, dass der Reichtum darin steckt, dass wir nichts als unser Eigen sehen. Aber wenn wir uns sehen als das Kind des Vaters, dann steht uns alles zur Verfügung. Deshalb, was mache ich mit dem angesammelten physischen Gütern? Mancher hat ein Haus gesammelt und mancher hat mehrere Häuser, mancher hat Geld oder Gold hier abgebildet, gesammelt und mancher hat auch in schöne Artikel, wenn man Mann ist, vielleicht ein Auto investiert. Was mache ich mit den angesammelten physischen Gütern am Ende meines Lebens? Wie soll ich vorgehen? Und hier ist ein Vorschlag in der Lektion, dass wir alles noch zu Lebzeiten versuchen zu erledigen. Und das ist zwar, ich sage jetzt mal von einer logischen Perspektive vielleicht gut, aber sehr viel steckt dahinter auch der Gedanke, dass ich kontrollieren will, was mit meinem erschaffenen oder erworbenen Gut passiert. Die Menschen möchten so gerne wissen, was passiert denn mit all dem, was ich angesammelt hatte. Auch der Salomo, ihr könnt es lesen in dem Prediger, er machte sich Gedanken, als er erkannte, er muss sterben. Da dachte er, das ist doch ungerecht, ich habe so viel geschafft. Ich habe mir Häuser gebaut, ich habe mir Paläste gebaut, ich habe Diener, ich habe Pferde und Wägen. Ich habe das alles. Und jetzt, was passiert damit? Und er sagt, ich kann es nicht verwalten mehr. Es wird mir genommen. Aber er hätte gern gewollt, im Irrtum seines Herzens, wie er das hier beschreibt, es zu kontrollieren. So habe ich Vorteile, wenn ich sehe, was aus meinem gespendeten Gut gemacht wird. Bringt es mir was? Wenn ich sehe, ich habe jetzt das Geld gut investiert, bringt es mir einen Vorteil, wenn ich kontrolliere, was damit passiert? Bringt es mir einen Vorteil, wenn es keinen Streit gibt nach meinem Tod, weil ich schon vorher alles im Erbe verteilt habe? Und man könnte sagen, siehst du, wenn ich jetzt alles weggebe, dann vermeide ich ja den Streit der Erben. Ist doch eine gute Idee. Aber stimmt sie? Soll ich kontrollieren, ob die anderen streiten oder nicht? Und man kann am Ende sowieso alles verteilen und dann gibt es dennoch Streit. Weil wir können nicht das, was nach unserem Abschied geschieht, wenn wir sterben sollten oder wer stirbt, der kann es nicht kontrollieren, ob sie streiten oder nicht. Auch wenn er versucht, diesen Streit zu vermeiden. Habe ich einen Vorteil, wenn ich die Erbschaftssteuer minimiere, wenn ich schon zu Lebzeiten alles erledige? Ist dadurch erwiesen, dass ich selbstlos bin? Und ist dadurch erwiesen, dass ich, wenn ich das tue, einen Schatz im Himmel gesammelt habe? Nun, ich hoffe, ihr alle kennt die Frage oder könnt diese Frage beantworten. Ein Mensch kann sich sehr, sehr täuschen. Ja, dass wir alle das Gute wollen, stimmt. Aber in der Bibel haben die Menschen, die ein Erbe hatten, es nicht zu Lebzeiten verteilt. Sie haben es gelassen dort, wo das Erbe ist, weil es ist ja nicht ihr Erbe, es ist Gottes. Sie sind nur die Verwalter. Und so haben wir so manches heute, dass wir nicht mehr so machen, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat. Es kommt der Tag des Gerichts, wo Gott, wo Jesus die Schafe von den Böcken trennen wird. Und es werden nicht viele Fragen gestellt werden, sondern es wird nur sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die Frage, die beantworten wird, was in meinem Herzen ist, werden nicht die Taten sein, weil die könnten äußerlich ganz prima sein, sondern es sind die Taten, es wird auf die Motivation geachtet. Für wen habe ich es getan? Ich möchte zurückblicken, ich schaue auch jeden Tag zurück auf mein Leben und ich möchte aus der Gnade Gottes leben und will zurückblicken aufs Leben Jesu und sagen, wenn es soweit ist oder ich hoffe, dass das Schöne ist, ich glaube, dass Jesus ja kommt und dass ich nicht alt werde auf dieser Erde, das heißt, nicht so alt, dass ich vielleicht nicht mehr aktiv sein kann, sondern dass Jesus jetzt kommt. Und deshalb will ich nach vorne blicken auf diese Zeit. Ich will alle Mittel nutzen, so wie Gott sie mir zur Verfügung stellt. Aber ich möchte mein Herz prüfen. Für wen tue ich's? Für wen mache ich, was ich mache? Weil nur eins wird zählen, wenn ich es aus Gott und für Gott getan habe. Amen.